Manchmal, wenn ich Kopfschmerzen habe und unterwegs bin und gerade selber keine Tablette zur Hand habe, aber ja gerne eine nehmen würde, dann frage ich andere Leute, ob sie mir etwas geben können, ob sie denn eine Tablette für mich haben. Meistens kommt dann die Frage zurück, welche Tablette möchtest du denn? Also welche Marke oder von welchem Hersteller möchtest du eine Tablette haben? Meine Antwort ist meistens, ist eigentlich egal, Hauptsache es hilft. Und bei dieser Aussage, Hauptsache es hilft, gehen meistens die Meinungen dann auseinander. Der eine bevorzugt die eine Tablette, der andere bevorzugt die andere Tablette. Das liegt vielleicht an den Inhaltsstoffen, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich denke, Hauptsache es hilft. Darum geht es ja bei Medikamenten. Man nimmt ein Medikament in der Hoffnung, dass es hilft. In dem Galaterbrief geht es auch immer wieder um diese Frage, die offen bleibt. Was hilft eigentlich? Was ist das, was hilft? Im Galaterbrief geht es nicht um Kopfschmerzen oder um eine Schmerztablette, sondern da geht es um den Glauben. Und der Text, den wir uns heute anschauen möchten, der möchte diese Frage beantworten. Was hilft? Ganz speziell gesagt, Gesetz oder Gnade? Was hilft? Zählt auch hier das Motto, wähl dir etwas aus. Ist es egal, was du nimmst, Hauptsache es hilft? Also ist es egal, was ich mache, ob es das Gesetz ist, das ich befolge oder ob ich der Gnade folge? Kann ich mir so meins raussuchen und bringt mich am Ende beides in den Himmel? Was ist das Richtige? Der Text, den Paulus aufgeschrieben hat, der möchte es auf den Punkt bringen, worum es da wirklich geht. Was ist das, was hilft? Gesetz oder Gnade? Gott möchte zeigen, worauf es wirklich ankommt, was uns im Glauben helfen kann. Und er möchte uns zeigen, warum es nur diesen einen Weg geben kann. Lasst uns gemeinsam in den Text hineinsteigen und gucken, was Gott uns heute in seinem Wort sagen möchte. Und ich beginne mit dem ersten Vers, mit dem Vers 21 aus dem 4. Kapitel. Und da werden wir sehen, Gesetz oder Gnade, was hilft? Die Bibel sagt es dir. Lasst mich einmal lesen, den Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Eine kurze Frage, die Paulus hier an die Galater stellt. Kurz zuvor, in dem Abschnitt, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, da spricht Paulus eine Warnung aus an die Galater, dass sie ihren eigenen Glauben an die Gnade, den sie bekommen haben, aufgeben, um alles selbst zu erreichen. Sie stehen in der Gefahr, die Gnade wegzuwerfen und Gesetze einzuhalten, um gerettet zu werden. Und genau darauf nimmt Paulus jetzt mit dieser Frage Bezug. Er richtet sich an die Personen, die sich an das Alte Testament halten wollen, um gerettet zu werden. Aber durch diese Frage, die Paulus hier sagt, stellt Paulus klar, die Leute verstehen das Gesetz nicht richtig. Er fragt, hört ihr das Gesetz nicht? Habt ihr nicht verstanden, was genau da steht? Und er fordert sie auf, ein wenig nachzudenken, ja sogar nachzufragen. Sie sollen den fragen, der die Antwort kennt. Sie sollen sich direkt an Gott wenden, indem sie sich auf sein Wort stürzen und darauf achten. Sie sollen sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Dabei geht es ihm aber nicht einfach nur um die Gebote, die in Gottes Wort geschrieben sind, sondern ihm geht es um das ganze Alte Testament, das sie sich anschauen möchten. Denn Paulus sagt damit, die Leute, die die Meinung vertreten, dass man die Gebote einhalten muss, um am Ende gerettet zu werden, diese Leute verstehen Gottes Wort nicht. Und deswegen möchte er es ihnen auch in den nächsten Versen, die wir uns gleich anschauen werden, einmal ganz deutlich vor Augen malen. Denn die Bibel sagt es eigentlich ganz klar, was hilft. Ob es das Gesetz ist oder die Gnade. Die Bibel sagt es dir. Und Paulus will zeigen, wer Gesetzlichkeit zum Kriterium für das Heil oder seine Errettung oder auch seine Sicherheit in Christus macht, der hat Gottes Wort falsch verstanden. Wer sich aber mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, der wird die Wahrheit erkennen. Denn Paulus sagt, das Alte Testament, Das Gesetz, das Gott gegeben hat, es hat einen Sinn. In den Versen, die vor den Versen stehen, die Albert erst zitiert hat, in Römer Kapitel 3, in den Versen 19 bis 20, da sagt Paulus, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es verordnet wurde. So wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Paulus hat erkannt, was das Gesetz erreichen will. Es will den Menschen zeigen, dass man selber sündig ist, dass man Fehler hat in seinem Leben. Genau das ist der Grund für das Gesetz. Und das sagt Paulus als einer, der selbst mal auf dem Weg war, das Gesetz einzuhalten, um durch das Halten der Gebote gerettet zu werden. Aber er hat erkannt, dass das nicht der Weg ist. Und er sagt, wenn ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann werdet ihr erkennen, was der richtige Weg ist. Ich bin vor kurzem auf ein Video gestoßen von einem Juden, der seine Lebensgeschichte ein wenig erzählt hat. Und er hat davon berichtet, wie er selbst auf der Weg nach Wahrheit, auf der Suche nach Wahrheit war. Und auf dieser Suche hat er sich das Alte Testament angeschaut. Er hat sich ja die Bibel der Juden mal genauer angeschaut und er hat 5 Jahre lang damit studiert. Und er hat am Ende festgestellt, das, was im Alten Testament steht, das deutet irgendwie die ganze Zeit auf einen Retter, auf einen Messias hin. Aber das Alte Testament beantwortet nicht diese Frage. Wer ist dieser Messias? Wer ist dieser Retter? Und auf seiner Reise hat er gemerkt, wie Gott ihm begegnet. Wie Gott ihm zeigen möchte, wer dieser Retter ist. Und er hat sich an das Neue Testament herangesetzt. Und hat das Neue Testament gelesen und er hat gemerkt, Moment mal, das, was ich hier im Neuen Testament lese, das ist das, was im Alten Testament auch schon steht. Die Erfüllung von dem, was im Alten Testament prophezeit ist. Der Messias im Alten Testament, das ist Jesus im Neuen Testament. Und der Jude hat Jesus erkannt. Er hat zu Jesus gefunden. Er hat auf das Gesetz gehört, das Gott ihm gegeben hat. Und er ist am Ende bei Christus gelandet. Und genau das Gleiche fordert Paulus hier von den Galatern auch. Das ist das, was er meint, wenn er sie hier dazu auffordert und fragt, hört ihr das Gesetz nicht? Paulus sagt in den Versen in Römer Kapitel 3, in den nächsten 2 Versen, da sagt er, doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Paulus sagt, das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten, sie deuten auf Jesus hin. Jesus ist der, um den es geht. Das heißt, das, was Gott in der Bibel schreibt, es soll immer zu Jesus hinführen. Denn nur Jesus schenkt die Gerechtigkeit durch den Glauben. Nur Jesus schenkt die Annahme durch Gott. Nur Jesus schenkt, dass man ein Kind Gottes werden kann. Und all das ist in der Bibel beschrieben. Also die Bibel sagt es dir. Und wenn du jetzt herausfinden willst, ob du ein bestimmtes Gesetz einhalten musst, damit Gott dich annimmt, oder ob der Glaube alleine ausreicht, dann lies einfach in der Bibel nach. Die Bibel sagt es dir. Geh offen heran an die Bibel und suche darin die Wahrheit. Und ich kann dir versprechen, Gott wird deine Augen öffnen und du wirst die Wahrheit erkennen. Genau das möchte Paulus den Galatern auch zeigen. Und um das ein wenig praktisch zu verdeutlichen, beginnt Paulus jetzt mit einem Bibelkurs aus dem Alten Testament. Denn er fragt ja, hört ihr das Gesetz nicht? Und er fängt an, die Geschichte von Abraham aufzugreifen. Und mit diesem Punkt, mit dieser Geschichte von Abraham, möchte er verdeutlichen, nur das Vertrauen in Gott bringt ans Ziel. Und dadurch möchte er ihnen zeigen, was hilft. Ist es das Gesetz oder die Gnade? Lass uns tiefer in den Text einsteigen und die nächsten Verse lesen aus Galater 4, die Verse 22 bis 28. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Paulus nimmt hier auf die Geschichte von Abraham Bezug. Abraham war lange Zeit kinderlos, bis ins hohe Alter hinein war er kinderlos, so lesen wir es in der Bibel. Aber Gott hat ihm einen Nachkommen versprochen. Er hat ihm gesagt, du wirst einen Nachkommen haben, der wird dein Erbe sein. Jetzt finden Abraham und seine Frau Sarah das aber ziemlich unwahrscheinlich. Sie sagen, es ist eigentlich unmöglich, ein Kind zu bekommen. Und sie denken sich, wir nehmen die Sache lieber selbst in die Hand. Und sie machen das nach einer recht üblichen Praxis der damaligen Zeit. Abraham und Sarah hatten Sklaven, die sie unterstützt haben bei ihnen im Haus. Und mit einer der Sklaven, mit Hagar, bekommt Abraham jetzt ein Kind. Das Kind nennen sie Ismael. Davon lesen wir in 1. Mose 16. Es ist Abrahams Kind, aber auf der anderen Seite ist es auch das Kind einer Sklavin. Also es ist immer noch in die Sklaverei hineingeboren. Einige Jahre später erfüllt Gott dann seine Verheißung, die er Abraham und Sarah gegeben hat, wo er ihnen gesagt hat, ihr werdet ein Kind bekommen. Und er schenkt ihnen das Kind, Isaak. Das ist der versprochene Sohn. Der Sohn, der in Freiheit geboren wird, weil er ja das Kind von Sarah und Abraham ist. Davon lesen wir in 1. Mose 21. Diese beiden Geschichten von Ismael und von Isaak, die stehen im Kontrast zueinander. Auf der einen Seite haben wir Ismael. Die Zeugung von Ismael war der Plan von Menschen. Abraham und Sarah haben sich diesen Plan gemacht. Sie wollten ja Gott ein wenig auf die Sprünge helfen. Sie haben gedacht, Gott kriegt es vielleicht nicht hin und wir helfen ihm mal. Sie haben ihm die Erfüllung seiner Verheißung nicht wirklich zugetraut. Sie sagen zunächst einmal, wir sind zu alt. Das geht nicht. Wir können kein Kind bekommen. Dann, als Ismael da war, dann trauen sie Gott immer noch nicht zu, dass er seine Verheißung erfüllt. Und Abraham sagt zu Gott, lass doch Ismael einfach der Erbe sein. Das ist doch viel einfacher. Ismael ist schon da. Wozu jetzt noch, dass wir ein eigenes Kind bekommen? Noch weiter. Später sagen sie, Gott, es ist unmöglich, ein Kind zu bekommen. Es funktioniert nicht. Und wir merken, wie die Geschichte von Ismael von der Sünde geprägt ist. Ismael ist durch die Sünde entstanden, durch eine sündige Handlung, wie wir es in der Bibel lesen. Und es enthält durchgehend, durch die ganze Geschichte hindurch, behält die Geschichte von Ismael ein Misstrauen Gott gegenüber. Und ein Misstrauen der Macht Gottes. Aber wir merken auch, wenn wir die Geschichte verfolgen, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Sie können nicht durch ihre eigene Handlung ein Erben im Sinne Gottes hervorbringen. Das ist nicht möglich. Denn mit menschlichen Mitteln kann eine von Gott gegebene Verheißung nicht erfüllt werden. Im Vergleich dazu sehen wir die Geschichte von Isaak. Isaak, beziehungsweise seine Zeugung und seine Geburt, beruhen alleine auf Gottes Verheißung und auf Gottes Eingreifen. Eigentlich ist es unmöglich, dass Abraham und Sarah ein Kind bekommen. Wenn man sich die Geschichte von Abraham näher anschaut, dann merkt man, dass es unmöglich ist, biologisch gesehen. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und so ist die Geburt von Isaak ein von Gott gewirktes, ein übernatürliches Geschenk an Abraham und Sarah, wodurch er ihnen zeigt, ich erfülle meine Verheißungen, die ich euch gegeben habe. Und diese Geschichte von Ismael und Isaak möchte Paulus jetzt in dem Text in Galater, den wir uns eben durchgelesen haben, in die geistliche Ebene übertragen. Er macht damit einen Vergleich. Es soll eine Veranschaulichung sein für etwas Geistliches, das er den Galatern erklären möchte. Und er beginnt, indem er Ismael und seine Geschichte mit dem Bund am Berg Sinai vergleicht. Dieser Vergleich alleine ist eigentlich schon eine Beleidigung an die Juden. Denn Paulus vergleicht hier die Nachkommen von Abraham und Isaak, also die Juden im eigentlichen Sinne, im geistlichen Sinn, mit Ismael und den Nichtjuden. Er stellt sie auf eine Stufe. Aber Paulus will den Galatern zeigen, was das Vertrauen in die Einhaltung der Gesetze zur Rettung bringt. Bei Hagar und bei Ismael, bei der ganzen Geschichte drumherum, da sehen wir, wie man aus eigener, aus menschlicher Kraft, mit menschlichen Möglichkeiten versucht, Gottes Verheißungen zu erfüllen. Und das ist vergleichbar mit dem Bund am Sinai. Der Bund am Sinai ist auf Gehorsam ausgelegt. Die 10 Gebote, die Gott den Israeliten gegeben hat, dienen als Grundlage für diesen Bund. Und der Bund kann nur erfüllt werden, wenn die Gebote eingehalten werden. Das heißt, sie müssen irgendwie aus menschlicher Kraft es schaffen, Gottes Vorgaben einzuhalten. Durch die Gebote, die Gott gegeben hat, sehen die Israeliten auch den Anspruch von Gott an seine Heiligkeit. Aber wenn man ehrlich vor sich selbst ist, muss man dadurch auch immer wieder erkennen, dass man selbst fehlerhaft ist. Also die Israeliten sollten ihre eigene Fehlerhaftigkeit erkennen. Und sie sollten merken, dass es aus eigener, aus menschlicher Kraft unmöglich ist, Gottes Ziele zu erreichen. Und das zeigt der Vergleich mit Abraham und Ismael. Das heißt, der Mensch kann nicht gerecht werden, indem er die Vorgaben Gottes einhält, weil er dazu gar nicht imstande ist. Der Mensch ist ein Sünder und er kann Gottes Maßstab nicht gerecht werden. Denn seine Taten sind von der Sünde beeinflusst. So wie es in dem Vers heißt, den Albert ganz am Anfang gelesen hat. Der Mensch ist ein Sünder. Er hat Fehler in seinem Leben. Aber genau diese Fehler sollten den Menschen zur Gnade, zu Gott hinführen. Und der Mensch sollte, weil er merkt, ich bin ein fehlerhafter Mensch und ich schaffe es nicht, die Gebote Gottes einzuhalten, sollte er zu Gott hingehen und im Glauben an die Gnade, im Glauben an Vergebung und Wiederherstellung ein Opfer bringen. So ist es im Alten Testament geschrieben. Und wenn wir uns die Geschichten im Alten Testament durchlesen, dann merken wir auch, dass die Personen, die positiv herausragen, das sind nicht die Personen, die übermäßig gut sind. Das sind nicht die Personen, die alles immer richtig gemacht haben. Sondern wir merken, das sind Sünder, die Dinge falsch gemacht haben in ihrem Leben. Die aber die Gnade, die Vergebung und die Annahme durch Gott erlebt haben, indem sie sich trotz ihrer Fehler wieder zu Gott hingewandt haben. Und wir sehen, wenn wir uns das Ganze anschauen mit Ismael und dem Bund am Sinai und dem Gesetz und der Fehlerhaftigkeit der Menschen, dass der Mensch genauso ein Problem hat mit Knechtschaft wie Ismael. Ismael steckt in der Leibeigenschaft, in der Knechtschaft von Geburt her. Er ist das Kind einer Sklavin. Er kommt da nicht raus. Aber der Mensch steckt in einer anderen Knechtschaft. In der Knechtschaft der Sünde, weil er ein Mensch ist. Weil er Fehler in seinem Leben hat und weil er da nicht rauskommt. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also jeder, der schon mal irgendetwas falsch gemacht hat in seinem Leben, irgendetwas, was ja Gottes Willen widerspricht, der ist ein Knecht der Sünde. Der steckt in der Knechtschaft der Sünde drinne. Und damit sind alle Menschen betroffen.
Und dadurch, so lesen wir es in Vers 25, wird die Geschichte von Hagar und von Ismael, von der Knechtschaft von Ismael und der Zielverfehlung, indem man auf eigene Kraft und eigene Möglichkeiten vertraut, auch ein Sinnbild für Jerusalem. Für Jerusalem, das dafür steht, für die Menschen in unserer Welt, für jeden Menschen, den es eigentlich gibt, selbst für die Juden, die in Jerusalem leben, ist es ein Sinnbild. Denn der Mensch ist ein Knecht der Sünde. Und er kann den Maßstab Gottes aus sich heraus nicht erfüllen. Denn was der Mensch tut, ist von der Sünde beeinflusst. Das sehen wir, indem das, was wir tun, aus einem übermäßig großen Selbstvertrauen heraus entsteht, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Aus Egoismus heraus, dass ich nur an mich denke und nicht an die anderen. Aus der Selbstverwirklichung, dass ich etwas aus meinem Leben was machen möchte und es mich nicht interessiert, was Gott eigentlich sagt. Oder auch, wenn wir es negativ betrachten, in der Selbstzerstörung. Dass wir manchmal unser Leben selbst kaputt machen. Und das ist die Knechtschaft, die Paulus meint. Die Knechtschaft in der Sünde. Und wir können es aus uns heraus nicht schaffen, etwas zu erreichen, was gut vor Gott ist. Das heißt, egal was wir machen, wir bleiben ein Knecht der Sünde. Wir kommen da nicht heraus und wir werden nicht frei. Und das Problem ist, warum Paulus das hier in dem Brief schreibt. Die Galater wollen genau dorthin zurück. Als ich mich so mit dem Text beschäftigt habe, da fiel mir eine Geschichte ein, die ich schon hier und dort mal mitbekommen habe. Und ich habe mir dann direkt auch ein Video dazu angeschaut. Und zwar war das in dem Video dann so, dass Laboraffen, also Affen, die gefangen genommen wurden, um mit ihnen bestimmte Tests durchzuführen, die werden eingesperrt als kleine Babyaffen. Manche von den Affen, die sind auch in den Käfigen geboren. Und dann werden da verschiedene Sachen gemacht. Also Krankheiten werden auf sie übertragen, um zu gucken, wie sich die Krankheiten verhalten. Und auch andere Sachen werden mit ihnen gemacht. Und diese Laboraffen durften nach über 20 Jahren in den Gefängnis oder Käfig, in dem sie eingesperrt waren und wo dann die Versuche an ihnen durchgeführt wurden, durften sie nach über 20 Jahren rausgehen in die Freiheit, in die Natur. Nicht einfach so komplett raus in die Natur, weil sie ja mit Krankheiten infiziert waren, aber in ein riesiges Areal, wo sie raus konnten. Und man sieht in dem Video, wie sie in ihrem Käfig sind und zum ersten Mal wird diese Luke geöffnet. Und sie gehen zu der Luke hin, weil die Sonne scheint da herein und zum ersten Mal sehen sie die Sonnenstrahlen oder erleben sie die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut. Zum ersten Mal können sie wirklich frische Luft atmen, weil sie ihr Leben lang in diesem Käfig eingesperrt waren. Und sie können raus und echtes Gras draußen beriechen. Sie können auf echte Bäume klettern und nicht nur auf irgendwelche abgeholzten Bäume, die in ihrem Käfig waren. Und was meint ihr, wie reagieren diese Affen auf dieses Erlebnis? Auf die Freiheit, die sie jetzt haben. Die freuen sich natürlich. Die bleiben draußen in der Sonne. Die hängen sich an die Bäume dran und die laufen durch die Gegend und das ist für sie ein komplett neues Leben. Sie genießen dieses Leben. Und diese Affen würden nie wieder zurück in den Käfig gehen und sich dort einsperren lassen. Das macht für die Affen keinen Sinn. Nun, ich will jetzt niemanden mit diesen Affen hier vergleichen. Aber die Galater, die wollen genau das machen, was die Affen niemals tun würden. Die Galater wollen zurück. Und genau das würden wir auch machen, wenn wir sagen, Christus ist gut. Was er gemacht hat, das ist, es ist gut, aber die Gnade ist auch sinnvoll, aber zur Sicherheit, dass ich errettet bin, dass ich von Gott angenommen werde, da muss ich noch die eine oder andere Regel einhalten. Und wir verlassen die Freiheit in Christus. Und gehen freiwillig zurück in die Knechtschaft der Sünde, weil man durch die eigenen, durch die sündigen Handlungen Gottes Maßstab gerecht werden will. Aber das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Und genau deswegen vergleicht Paulus hier die Galater und dieses Gesetz und die Werksgerechtigkeit mit Ismael. Ismael gegenüber steht aber auch immer noch in unserem Text Isaak. Isaak, das Kind der Verheißung. Lass uns noch einmal kurz in Gedanken rufen, was bei Isaak in der Geschichte passiert ist. Isaaks Zeugung und Geburt beruhen allein auf Gottes Verheißung und auf Gottes Eingreifen. Eigentlich ist es unmöglich, dass Abraham und Sarah zusammen ein Kind bekommen, wenn man sich so die Geschichte anschaut. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, die Geburt ist ein von Gott gewirktes, übernatürliches Geschenk. Und wir merken in dieser Geschichte, es braucht Gottes Eingreifen, damit seine Verheißung, damit sein Maßstab erfüllt werden. Und nur auf dieser Basis kann ein Kind der Freiheit geboren werden. Nur auf dieser Basis kann Freiheit überhaupt erreicht werden. Und dadurch wird Isaak und seine Geschichte ein Bild für den Weg, wie Gott Menschen in den Himmel bringen möchte. Isaak ist ein Bild dafür, wie man frei wird von der Sünde, wie man aus der Knechtschaft der Sünde herauskommen kann. Denn nur durch Gottes Eingreifen ist das möglich, indem Gott selbst seine Verheißungen erfüllt. Das heißt, der Mensch ist frei davon, sich einen Status selbst zu erarbeiten. Denn das kann er ja auch nicht tun. Durch sein eigenes Versagen wird er nie am Ziel ankommen. Das eigene Versagen würde es nie ermöglichen, den Status, den er vor Gott braucht, zu bekommen. Und aus diesem Grund zitiert Paulus hier einen Vers aus Jesaja 54, Vers 1. In Vers 27 sagt er: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Dieses Zitat ist ein Sinnbild für die Geschichte Israels. Denn es zeigt Gottes Eingreifen und wie Gott seine Verheißungen erfüllt, indem er selbst wirkt. Wir sehen es in der Geschichte von Sarah und Abraham. Sarah hat keine Kinder. Aber nicht nur Sarah, auch viele andere Frauen im Alten Testament. Sie können keine Kinder bekommen. Aber Gott verheißt ihnen Kinder. Sie bitten zu Gott und Gott erfüllt es, indem er in die Geschichte eingreift. Und durch Gottes Verheißung, durch sein Eingreifen, können sie sich am Ende freuen, weil Gott ihnen Kinder geschenkt hat. Und geistlich gesehen ist es genauso. Deswegen greift Paulus diesen Vers hier auf. Derjenige, der erkennt, dass er aufgrund seiner eigenen Fehler den Maßstab Gottes nicht erreichen kann, der merkt, dass er in der Knechtschaft der Sünde bleibt und sich deswegen dann an Gott hinwendet, der kann frei werden, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und dadurch wird man geistlich gesehen ein Kind der Verheißung wie Isaak. Dadurch wird man geistlich gesehen ein Kind von Abraham und Sarah. Und deswegen, so heißt es hier, kann sich die Unfruchtbare, die keine Kinder bekommt, freuen, weil sie viel mehr Kinder hat, als die, die den Mann hat. Und die Freude, die daraus resultiert, die entsteht einzig und allein durch Gottes Eingreifen. Und genau darauf möchte Paulus mit dem Vers aus Jesaja 54, Vers 1 anspielen. Denn die Aussage des Kapitels in Jesaja 54 ist, dass Gott sich seinem Volk in seiner Gnade wieder zuwendet. Gott nimmt sein Volk an, er vergibt ihnen die Sünde, Gott befreit sein Volk. Aber wie ist das möglich? Nicht, indem sich das Volk anstrengt, nicht, indem das Volk irgendetwas erreicht, sondern es ist möglich, weil Gott selbst eingreift. Und wie Gott eingreift, wird direkt vor dem Kapitel 54 beschrieben. In Jesaja 53 lesen wir, wie Gott sich den Menschen zuwendet, um sie zu befreien. Denn Gott selbst greift ein. Gott selbst erfüllt seine Verheißung, indem er übernatürlich eingreift. Wie es bei der Geschichte von Isaak der Fall war. Wir lesen in Jesaja 53 von dem Gottesknecht. Der Gottesknecht, der leidet. Der Gottesknecht, der die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Der Gottesknecht, der stirbt, aber danach auch wieder das Leben erlangt. Und dadurch kann der Mensch vor Gott gerecht sein. Dadurch kann der Mensch Teil der Verheißung Gottes werden. Nur dadurch kann der Mensch frei werden. Und dieser Text in Jesaja 53 deutet auf Jesus hin. Denn Jesus hat das alles erfüllt. Jesus ist Gott, der Mensch wurde und der die Freiheit bewirkt hat, indem er gelitten hat, indem er am Kreuz gestorben ist, indem er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat und dann wieder auferstanden ist. Und das ist die gute Nachricht für alle Menschen. Und das bedeutet jetzt, du musst nichts mehr tun, um Gottes Maßstab zu erfüllen, weil du auch nichts tun kannst, um Gottes Maßstab zu erfüllen. Du bist zu schlecht dafür, aber Jesus kann das für dich machen. Du musst einfach nur deine Hilflosigkeit erkennen, an Jesus als deinen Herrn und Retter glauben und deine Fehler bekennen und seine Rettung in Anspruch nehmen. Und dann gewinnst du die Freiheit von Gott. Dann nimmt Gott dich als sein Kind an. Du wirst ein Kind der Freiheit und frei von der Knechtschaft der Sünde. Einmal zusammengefasst, das, was Paulus in diesem Abschnitt sagt, nur das Vertrauen in Gott bringt ans Ziel. Vertraue auf Gott und nicht auf dich selbst. Wenn wir es selbst erreichen wollen, indem wir uns selber verwirklichen, indem wir unsere eigene Gerechtigkeit erreichen, indem wir unseren Maßstab erreichen oder indem wir es selbst erreichen wollen, Gottes Maßstab zu erfüllen, dann werden wir scheitern. Wir werden nicht bei Gott ankommen. Wenn wir aber erkennen, dass wir es nicht schaffen, wenn wir unser Leben Gott abgeben und von Gott die Vergebung bekommen, dann werden wir zu Gott kommen. Wir werden von Gott angenommen. Das lehrt die Bibel vom Anfang bis zum Ende. Wenn wir also Regeln und Gesetze befolgen wollen, um in den Himmel zu kommen, dann werden wir scheitern. Wir werden nicht zu Gott kommen. Denn Regeln und Gesetze haben keine Auswirkung auf das Heil oder die Rettung durch Gott. Man muss nicht irgendwelche Regeln und Normen erfüllen oder einen bestimmten Grad an Heiligkeit erreichen. Man muss nicht auf eine bestimmte Stufe vor Gott kommen, damit Gott einen gnädig ansieht. Denn aus mir heraus kann ich nichts tun. Es ist aber auch nicht so, dass jede Sünde, die ich tue, mich wieder aus der Gotteskindschaft oder aus der Rettung durch Gott herauswirft. Wenn ich durch meine eigenen Werke errettet werden würde, dann würde ein Regelverstoß ja auch dazu führen, dass ich die eigene Rettung wieder verliere. Aber so ist es nicht. Es kommt alleine auf den Glauben an. Es kommt alleine auf das Vertrauen in Gott an. Denn nur das Vertrauen in Gott bringt ans Ziel. Das macht frei. Das befreit von der Sünde. Das macht frei von der Knechtschaft der Sünde und lässt uns als freies Kind Gottes dastehen, weil Gott uns angenommen hat. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und genau deswegen feiern wir heute auch das Abendmahl. Denn Jesus hat alles vollbracht, was zur Rettung notwendig ist. Das, was Jesus gemacht hat, reicht vollkommen aus. Es befreit uns von der Sünde. Wie es in Jesaja 53 geschrieben ist, was ich erst kurz erzählt und zusammengefasst habe. Jesus ist gelitten, hat gelitten. Jesus ist gestorben am Kreuz. Jesus ist dann am dritten Tag wieder auferstanden, damit wir frei sein können. Und deswegen können wir mit Freude und Dankbarkeit an dem Abendmahl teilnehmen. Wir können Gott für dieses Geschenk danken, was er uns gegeben hat, denn Jesus hat uns frei gemacht. Wenn du aber dein Vertrauen noch nicht in Gott gesetzt hast, dann muss ich dir sagen, dass du noch unter der Knechtschaft der Sünde stehst. Vielleicht fühlst du dich nicht so, dass du unter einer Knechtschaft stehst. Vielleicht denkst du, du lebst frei und ungebunden. Dann ist das aber nur deine Sichtweise. Vor Gott sieht es ganz anders aus. Und wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann solltest du auch auf Gottes Wort achten. Wenn du schon mal etwas falsch gemacht hast in deinem Leben, dann hast du Sünde in deinem Leben. Dann bist du ein Knecht der Sünde, so wie Jesus es das in Johannes 8 sagt. Und aus dir alleine wirst du dann nicht wieder herauskommen. Du wirst nicht besser werden. Solange man es aus eigener Kraft versucht, mit dem fehleranfälligen Leben, mit der eigenen Sünde irgendwas erreichen will, dann wird man scheitern. So wirst du nie zu Gott kommen. Aber die gute Nachricht der Bibel ist, du musst es nicht schaffen. denn Gott selbst kommt zu dir. Jesus hat alles gemacht, damit du frei sein kannst. Und deswegen setz dein Vertrauen in ihn und du wirst frei. Und genau dazu möchte ich dich heute einladen. Wenn du heute hier bist oder auch im Livestream zugeschaltet bist, möchte ich dich dazu einladen, heute dein Vertrauen in Jesus zu setzen. Denn Jesus macht dich frei von deiner Sünde. Jesus rettet dich aus der Knechtschaft durch die Sünde. Und Jesus bewirkt, dass du zu Gott kommen kannst. Denn nur das Vertrauen in Gott bringt dich ans Ziel. Vertraue auf Gott und nicht auf dich selbst. Und durch dieses Vertrauen in Gott, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, werden wir Kinder der Verheißung, wie Paulus es in Vers 28 gesagt hat. Jetzt ist diese Lehre, dieses Denken, das bei den Galatern kursiert, weswegen Paulus diesen Brief auch schreibt, aber schon in den Köpfen der Galater drinne. Vielleicht ist es auch bei uns so. Vielleicht steckt es auch in deinem Kopf drin. Aber auch dazu hat Gott etwas zu sagen. Wenn es nämlich um die richtige Lehre geht, Gesetz oder Gnade, dann ist es wichtig. Entferne dich von der falschen Lehre. Lasst mich die letzten Verse aus dem Kapitel lesen. Die Verse 29 bis 31. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Diese Verse beziehen sich auch wieder auf den Text, der vor unserem heutigen Text steht. Die Galater, sie sind ja durch ihren Glauben Kinder der Freiheit geworden. Und sie sollen nicht zurück in die Sklaverei der Sünde und durch eigenes Vertrauen und eigene Werke irgendwie etwas erreichen wollen. Sie sollen nicht so werden, wie sie vor ihrem Glauben an Jesus waren, sondern sich von der falschen Lehre entfernen. Und um den Galatern das noch einmal deutlich zu machen, greift Paulus hier wieder die Geschichte von Ismael und Isaak auf. Die Geschichte, die wir in 1. Mose 21 lesen können. Dort sehen wir, wie bei einem Familienfest Ismael sich über Isaak lustig macht, beziehungsweise in manchen Übersetzungen steht, er treibt seinen Mutwillen mit ihm. Was genau dort passiert ist, das ist leider nicht geschrieben, wir wissen nicht, was passiert ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das, was dort war, nicht einfach nur ein kleiner blöder Spruch war, den Ismael gemacht hat. Wahrscheinlich gab es keine Harmonie in der Familie. Wahrscheinlich war das keine einfache Situation. Und das, was ja passiert ist in der Familie, das war wahrscheinlich so schlimm, dass Sarah gesagt hat zu Abraham, er soll Hagar, die bei denen ja gearbeitet hat, entlassen und wegschicken und sie soll nicht mehr für sie arbeiten. Sie soll woanders hingehen, mit ihrem Sohn zusammen. Das heißt, das, was Paulus hier zitiert aus dem Alten Testament, was die Schrift sagt, das ist ein Zitat von Sarah, was sie zu Abraham sagt. Und auch diese kurze Geschichte möchte Paulus jetzt wieder auf den Glauben übertragen. In der Gemeinde bei den Galatern ist der Glaube an die Werksgerechtigkeit, die Lehre der eigenen Werke da. Und es macht den Glauben der Galater schwer. Ich kann mir vorstellen, dass sie keine Freude an der Gnade durch Jesus haben, sondern dass sie ja durch eigene Werke etwas erreichen wollen und vielleicht sogar dadurch eine gewisse Unsicherheit bekommen haben, ob die Errettung jetzt durch die eigenen Werke ausreicht oder nicht. Und Paulus stellt die Lehrer, die diese Lehre vertreten, als Verfolger dar. Als Verfolger, die den Glauben der Galater kaputt machen wollen. Also sie machen etwas Schlechtes mit den Galatern. Und durch diesen Text möchte Gott den Umgang mit solchen Lehren klar machen. Die Lehre der Werksgerechtigkeit muss aus der Gemeinde hinausgetrieben werden. Es darf sie nicht in der Gemeinde geben. Es ist keine mögliche Variante, die wir in unserem Glauben haben. Denn es passt absolut nicht zu dem, was die Bibel sagt. Entweder man folgt der Gnade, man glaubt an das, was Jesus für einen gemacht hat und sagt, alles, was Jesus gemacht hat, ist genug. Man wird durch Gott errettet. Oder man versucht, die Gerechtigkeit durch eigene Werke zu erarbeiten. Und man wird nicht vor Gott gerechtfertigt. Man kommt nicht in den Himmel. Beides zusammen funktioniert nicht. Es ist unmöglich, Gottes Segen durch menschliche Verdienste und Bemühungen zu erlangen. Und deswegen darf es diese Lehre in der Gemeinde auch nicht geben, weil sie an Gott vorbeiführt. Und wenn in unserer Gemeinde hier so ein Denken vorhanden ist, das entgegengesetzt ja zu dem ist, was die Bibel eigentlich lehrt, dann ist das nicht akzeptabel. Da gibt es keinen Spielraum, denn es macht die Gemeinde nur kaputt, wenn man von Jesus wegschaut und nur auf seine eigenen Leistungen schaut, auf sein eigenes Verhalten und das, was man selbst erreichen kann. Vielleicht steckt dieses Denken in deinem Kopf drin. Und dieses Denken beeinflusst dein Handeln, dein Denken, dein Glauben. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht einfach, das abzulegen. Aber dieser Glaube kann uns kaputt machen. Vielleicht sehen wir auf der einen Seite auf Menschen herab, die diese Regel nicht einhalten, die den Regeln nicht entsprechen, die wir in unserem Glauben haben. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir denken, dass wir bestimmte Regeln einhalten müssen, um von Gott angenommen und geliebt zu werden. Und weil wir merken, dass wir es nicht schaffen, werden wir unzufrieden mit uns. Wir können uns selbst nicht annehmen, wir können uns selbst nicht vergeben. Und wir können nicht mehr in die Gegenwart Gottes treten. Wir meiden vielleicht sogar die Gemeinde. Wir zweifeln vielleicht an unserer Errettung, weil wir es nicht schaffen, die Regeln einzuhalten. Das ist nicht das, was Gott will. Gott sagt in diesem Text ganz eindeutig, wirf diese Gedanken weg, jage sie fort, schau nur auf Christus hin, denn Christus hat alles gemacht. Er hat alles getan, damit wir frei sein können. Wir können nichts dazu tun, wir müssen nichts dazu tun. Christus ist genug. Durch den Glauben an Christus werden wir Kinder der Freien, wir gehören zu Gott. Wir sind nicht mehr Kinder der Knechtschaft, wir sind keine Knechte der Sünde mehr. Und deswegen entferne dich von der falschen Lehre. Lasst uns gleich, wenn wir zum Abendmahl übergehen, uns die Zeit nehmen und uns bewusst vor Augen halten, was Christus alles für uns getan hat. Denn nur das Vertrauen in Gott bringt ans Ziel, wie die Bibel es uns sagt. Denn Jesus ist dafür Mensch geworden. Jesus hat gelitten. Er hat sich selbst dahingegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat die Sünde der Menschen auf sich genommen. Er ist am dritten Tage auferstanden und dann aufgefahren zu seinem Vater im Himmel. Und das reicht. Gottes Gnade reicht. Sie hilft, damit wir frei sind. Von Gott als seine Kinder angenommen werden. Wenn du aber Jesus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, dann nutze die Minuten gleich, um darüber nachzudenken. Was hindert dich, dein Leben Jesus abzugeben? Was hindert dich, die Knechtschaft der Sünde zu verlassen und mit Jesus in die Freiheit zu gehen? Jesus hat auch für dich alles getan. Du kannst heute sein Geschenk annehmen und er macht dich frei. Und um die Frage, die ich ganz am Anfang aufgeworfen habe, einmal ganz klar zu beantworten: Gesetz oder Gnade? Was hilft? Alleine Gottes Gnade hilft. Amen.
Entlässt in deinem Frieden und in deinem Segen. Amen.